NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 17.31 Uhr mit Tarek Yusbashi. Altkanzler Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Die Schiedskommission in Hannover teilte mit, Schröder habe mit seiner umstrittenen Nähe nach Russland nicht gegen die Parteiordnung verstoßen. Die Reaktion aus der SPD-Bundeszentrale fällt knapp aus. Aus Berlin, Kai Clement.
Es sind nur zwei Sätze, die SPD-Co-Chef Lars Klingbeil per Mail verschicken lässt. Zitat, für uns steht fest, politisch ist Gerhard Schröder mit seinen Positionen in der SPD isoliert. Und die Schiedskommission in Hannover habe eine juristische Entscheidung getroffen. Co-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder bereits im April nahegelegt, aus der Partei auszutreten. Gerade hat sie Schröders jüngste Äußerung attackiert, der Kreml wolle eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg. Esken sagte dazu den Funke-Zeitungen, Schröder handele nicht als Ex-Kanzler, sondern nur als Geschäftsmann im eigenen Interesse und dem seiner Partner. Der CDU-Politiker Henning Otte twittert, bezahlte Propaganda für Putin zu machen, scheine mit den Werten der SPD vereinbar zu sein. Allerdings sind die juristischen Hürden für einen Parteiausschluss hoch, wie die SPD in dem jahrelangen Streit um den Rauswurf von Thilo Sarrazin erleben musste.
Der Impfstoffhersteller BioNTech plant mit zwei angepassten Omikron-Impfstoffen ab Oktober. Das Unternehmen teilte mit, die Corona-Vakzine könnten rechtzeitig für die Booster-Kampagnen im Herbst zur Verfügung stehen, wenn die Behörden das genehmigen. Aus Stuttgart Sabrina Fritz.
Das Virus würde sich derzeit alle 3 Monate verändern, da müsse der Impfstoff mithalten, so der Pharmakonzern heute bei einer Telefonkonferenz. Insgesamt hat BioNTech Bestellungen über 2,5 Milliarden Impfdosen für dieses Jahr aus der ganzen Welt vorliegen. Noch gäbe es durch die reduzierten Gaslieferungen aus Russland keine Beeinträchtigung der Produktion. Man beobachte aber sehr genau, ob Zulieferer betroffen seien. Der Impfstoff wird beispielsweise in Glasampullen transportiert, die viel Energie bei der Herstellung benötigen.
Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat ein Schiff mit ukrainischem Getreide seinen Zielhafen erreicht. Der Frachter Polarnet mit 12.000 Tonnen Mais an Bord kam laut ukrainischen Behörden in der Türkei an. Ein genauer Zielort wurde nicht genannt. Tracking-Daten zeigen das Schiff im Hafen von Derinje. Unterdessen verzögert sich weiter die Ankunft des ersten gestarteten Schiffes, der Razzoni, im Libanon. Nach Angaben der dortigen ukrainischen Botschaft verweigerte der Endabnehmer die Annahme der Ladung wegen einer Verspätung von 5 Monaten. Die Ukraine fordert eine internationale Inspektion des Atomkraftwerks Saporischschja unter Führung der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO und der Vereinten Nationen. Die Anlage war seit Freitag mehrfach unter Beschuss geraten. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Aus Wien, Clemens Fehrenkotte.
Dies müsse so rasch wie möglich geschehen, spätestens bis Ende des Monats, sagte der ukrainische Botschafter bei der IAEO in Wien, Jewgeni Simbalku. Er warf Russland vor, gezielt alle Stromleitungen zu zerstören, mit denen das Atomkraftwerk Saporischschja den Süden der Ukraine versorge. Eindringlich warnte der ukrainische Botschafter vor den Folgen einer Nuklearkatastrophe. Saporischschja sei das größte Atomkraftwerk in Europa. Falls durch die, wie er sagte, Stationierung russischer Einheiten samt Waffen und Explosivstoffen auf dem Gelände des Atomkraftwerks ein Zwischenfall passieren sollte, hätte das für die Ukraine und Europa schwerwiegende Konsequenzen.
Niedersachsens Energieminister Lies hat einen Weiterbetrieb des AKW Emsland ausgeschlossen. Die Brennelemente seien derart abgebrannt, dass sie nicht mal bis Jahresende im Vollbetrieb laufen könnten, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel. Deswegen werde die Leistung des Reaktors schon im November zurückgefahren. Neue Brennelemente für das Kernkraftwerk zu bestellen, lehnt Lies ab. Von Union und FDP gibt es Forderungen, die letzten 3 deutschen AKW, Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2, für die Stromproduktion weiterlaufen zu lassen. Die Waffenruhe zwischen Israel und dem islamischen Dschihad hat bisher offenbar Bestand. Eine israelische Armeesprecherin sagte, seit gestern Abend habe es keine gegenseitigen Angriffe gegeben. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Nur langsam kehrt auch im Gazastreifen so etwas wie Normalität ein. Die ersten Grenzübergänge wurden geöffnet für humanitäre Transporte, ebenso für die Versorgung des einzigen Kraftwerkes in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Den Menschen in Gaza fällt die Rückkehr zur Normalität dagegen schwer. Unklar ist, wann Israel den rund 12.000 Arbeitern aus Gaza wieder die Einreise ins Land erlaubt. Die wirtschaftliche Existenz vieler Familien hängt daran, dass die Waffenruhe nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft ist.
Im Berliner Grunewald kämpfen Feuerwehr und Katastrophenschützer weiter gegen den Waldbrand. Die Stadtautobahn A115 bleibt mindestens bis zum Abend für den Verkehr gesperrt. Aus Berlin, Markus Latton.
Die Feuer auf dem Sprengplatz im Grunewald sind zwar gelöscht, doch die Temperaturen sind noch so hoch, dass von den dort lagernden Sprengkörpern und der Munition nach wie vor Gefahr ausgeht. Die Feuerwehr versucht, das Gelände zu kühlen. Erst wenn dies geschehen ist, kann auch die A115 wieder für den Verkehr geöffnet werden. Im Wald um den Sprengplatz herum gibt es noch kleinere Bodenbrände. Insgesamt sind rund 250 Einsatzkräfte beteiligt. Das Feuer war am Donnerstag voriger Woche ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen die zurückgetretene RBB-Intendantin Schlesinger. Das hat ein Behördensprecher dem RBB bestätigt. Demnach geht es um den Verdacht der Untreue und der Vorteilsnahme. Auch gegen Schlesingers Mann und den RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf laufen Ermittlungen. Laut Berliner Staatsanwaltschaft sind sie schon vergangene Woche eröffnet worden. Das waren die Nachrichten.